HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Der Weihnachtsklassiker, 200 Jahre Stille Nacht. Swimmingpool statt Weihnachtsmarkt. In Argentinien sieht Weihnachten ganz anders aus. Und Obdachlose zwischen Reisenden. Die Sozialarbeit auf dem Frankfurter Flughafen. Das berühmteste und bekannteste Weihnachtslied hat morgen am Heiligen Abend Geburtstag. Stille Nacht wurde vor 200 Jahren im Salzburger Land komponiert. Michael Hollenbach über einen Welthit.
Der Hilfspfarrer Josef Mohr hatte den Text gedichtet. Der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber setzte sich dann am Mittag des Heiligabend 1818 hin und komponierte.
Franz Xaver Gruber, der war wirklich musikalisch sehr, sehr begabt, hat sich hingesetzt und hat innerhalb von ein, zwei Stunden dann dieses Gedicht vertont, sodass das dann tatsächlich noch in der Heiligen Nacht zum ersten Mal gesungen werden konnte.
Berichtet der Wiesbadener Buchautor André Ozulis. Text und Melodie trafen offenbar den Nerv nicht nur der Salzburger Gemeinde Oberndorf, sondern auch weit darüber hinaus. Tiroler Trachten und Musikgruppen nahmen die Stille Nacht in ihr Repertoire auf, berichtet die Musikwissenschaftlerin Katrin Eggers.
Sie sang das vor der Queen, sang in New York als echtes Tiroler Lied. Davon gibt es eine Postkarte. Sie sang das in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt, wo es die Leute so faszinierte, dass das sofort gedruckt wurde. Alles als Tiroler Lied.
Zum 100. Geburtstag des Liedes gab es einen richtigen Hype um die Musiker Gruber und Mohr.
Man hat zum Beispiel Josef Mohr exhumiert, um aus seinem Schädel ein Gesicht wieder zu rekonstruieren, weil man von ihm kein Bildnis hatte. Man hat eine Kapelle gebaut und lauter Devotionalien gemacht.
Gesungen wurde es bei allen weihnachtlichen Gelegenheiten, so auch im Ersten Weltkrieg.
Wo eben 1914 die erste Kriegsweihnacht in Flandern, die Schlachtfelder, wo dann tatsächlich mal über Weihnachten die Waffen schwiegen und man jeweils in seiner Sprache dann in den Schützengräben auch Stille Nacht sang. Das muss eine ganz merkwürdige Situation gewesen sein.
Im 20. Jahrhundert stieg Stille Nacht zum Welthit auf. Es wurde in mehr als 300 Sprachen übersetzt und auch von Rock'n'Rollern wie Elvis gesungen.
Silent night, holy night.
Dass Stille Nacht zum weltweit erfolgreichsten Weihnachtslied wurde, hat mehrere Gründe, meint die Musikwissenschaftlerin Katrin Eggers.
Also dazu gehört die Kompositionsweise, dieser Sechs-Achtel-Takt, ein sogenannter Siciliano-Rhythmus, wiegenliedartig. Dann haben sie diese Melodie in Terzen, also sie haben so eine Art alpenländisches Kolorit darüber. Und dann kommt der Text dazu, der nicht sonderlich volkstümlich ist, sondern eher sehr religiös, für unsere Ohren vielleicht sogar ein bisschen verschwurbelt.
So verschwurbelt, dass man ihn schon mal falsch verstehen kann, meint der Kolumnist Axel Hacke.
Also nehmen wir zum Beispiel mal die Zeile Holder Knabe im lockigen Haar. Das Wort hold ist jetzt nichts, was einem Zehnjährigen unbedingt geläufig ist, nicht? Aber er hat vielleicht einen Bruder, der Holger heißt, nicht? Und schon ist die Liedzeile bei ihm Holger, Knabe im lockigen Haar, nicht? So entstehen die Geschichten.
Es ist gar nicht wichtig, dass wir verstehen, was jetzt wirklich die theologische oder tiefe oder poetische Bedeutung der Worte ist. Es ist verschmolzen mit der Hörerfahrung, weil jeder von uns Stille Nacht schon im kindlichen Alter gehört hat. Das sind so Dinge, die sich durchziehen. Manchmal fällt einem im Erwachsenenstadium auf, Moment mal, was bedeutet das eigentlich? Manchmal nicht.
Die Musikwissenschaftlerin Katrin Eggers hat hunderte Versionen der Stillen Nacht gehört. Ihre Lieblingsinterpretation?
Das Schönste ist eigentlich, wenn man es selber singt. Abends im Dunkeln singt und vielleicht eine Kerze anzündet, dann erschließt sich eigentlich dieses intime Vergegenwärtigen von etwas ganz Besonderem.
Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie als Erwachsene irgendetwas verloren haben. Das Gefühl von natürlicher Geborgenheit, von Sicherheit, Vertrauen und Angenommensein. Im Kampf und in der Verteidigungshaltung, durch Enttäuschungen oder Verletzungen im Laufe eines Lebens entstehen Blockaden. Die schlagen sich dann auch im Körper nieder. Doch diese Blockaden kann man durch das sogenannte energetische Heilen, also durch Körperarbeit, auflösen. Das sagt die Heilpraktikerin für Psychotherapie Dr. Lea Stellmach aus Hofheim. Vajas Davianos hat sie besucht.
Als Baby sind wir ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben noch keine negativen Erfahrungen, sind also durchlässige, flüssige Energiemasse. Doch schmerzliche Lebenserfahrungen bilden Blockaden in uns. Wir verdrängen sie und können irgendwann nur durch diese Erfahrungsbrille auf Lebensereignisse reagieren. Also zum Beispiel, wenn ein Elternteil seinem Kind immer sagt, du schaffst das nicht, dann kann jede kleinste Kritik im Freundes- und Berufsumfeld immer wieder dieses starke Gefühl der Wertlosigkeit auslösen. Lea Stellmach sieht deshalb das zentrierte und bewusste Atmen als ein Werkzeug, um uns im Körper, also im Energiespeicher, von dieser Blockade zu befreien.
Ich nenne das den psychoenergetischen Atem oder auch den Atem, der uns den Zugang zu uns selbst wieder ermöglicht.
Dabei sitzt man gerade und stellt sich vor, dass man mit einem Strohhalm die Luft rauf und runter schiebt. Einatmen, Luft runter, ausatmen, Luft wieder hoch. Der Gewebsatem ist dann eine Steigerung der ganz bewusst gesteuerten Atmung.
Und Sie würden dort ganz vorsichtig beginnen, mit dem Atem im Körper durch diese Stelle durchzuatmen. Manchmal hilft es auch, die Hand auf diese Stelle zu legen und unterhalb der Hand fein und sanft und vorsichtig zu atmen, voll bewusst.
Weil Menschen mit diesen Erfahrungen ungern in ein Mikrofon sprechen, hier ein Beispiel aus einer solchen Atmungsbefreiung aus Lea Stellmachs Buch von einer Frau, deren Mutter sie als Baby immer schreien ließ.
Es hat mich fast zerrissen und gleichzeitig war es überhaupt nicht schlimm. Ich wusste, dass ich etwas ganz Tiefes abgebe. Ich konnte es direkt spüren. Erst war es sehr schwer, dann wurde es immer leichter. Es war so drückend, bis es durchkam. Danach wollte ich nur noch dranbleiben, bis ich fühlen konnte, dass es ganz weg war.
Meist sind viele Gespräche nötig, um Verletzungen aufzuspüren und zulassen zu können. Erst dann kann die Körperarbeit beginnen. Wichtig ist, die Reaktionen zuzulassen.
Dann kommen wir immer mehr in Kontakt mit dem, was da drunter liegt, wo wir noch nicht geprägt waren, noch nicht eingeschränkt waren. Und das ist das, was wir unser wahres Wesen nennen. Das, was für uns Menschen der Ursprung ist, wo unsere ganzen Qualitäten liegen, die wir so vermissen.
Wer mehr über das energetische Heilen wissen möchte, der kann das nachlesen in Lea Stellmachs Buch »Stark im Leben, geborgen im Sein«. Der Gazastreifen ist immer wieder in den politischen Schlagzeilen. Zu Weihnachten werden es dort nur noch etwa 1000 Christen sein, die diesen Feiertag begehen können. Seit Jahren verlassen Christen den Gazastreifen, vor allem wegen der schlechten Lebensbedingungen. Weihnachtsstimmung kommt nur in den Kirchen oder zu Hause auf. Auf den Straßen von Gaza existiert das Fest einfach gar nicht. Die Christen des Küstenstreifens verbringen das Fest in der Regel in Bethlehem im Westjordanland. Aber um dorthin zu gelangen, brauchen sie eine Genehmigung der Israelis. Und die kommt längst nicht immer.
Einzug des Erzbischofes von Jerusalem in eine Kirche in Gaza-Stadt. Das hier ist zahlenmäßig eine der kleinsten katholischen Gemeinden der Welt. Der Leiter der Gemeinde heißt Mario da Silva. Der Priester stammt aus Brasilien und lebt seit 7 Jahren im Gazastreifen.
I'm speaking totally. We are 1,100.
Im Gazastreifen gibt es noch etwa 1,100 Christen. Manche sagen, dass die Zahl schon unter 1,000 gefallen ist. Bei den Katholiken ist die Zahl deutlich niedriger. Wir sind 138. Unsere Sorge ist, dass diese Zahl weiter sinkt, jedes Jahr. Vor 10 Jahren gab es insgesamt 4.000 bis 5.000 Christen in Gaza. Wir haben also in 10 Jahren mehr als 70% unserer christlichen Bevölkerung verloren. Christen gab es im Gazastreifen schon im 5. Jahrhundert. Jesus Christus soll auch schon einmal hier gewesen sein. In der Bibel steht, dass Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten flohen. In dieser Zeit führte die Route von Bethlehem und Jerusalem nach Ägypten über Gaza. Die heilige Familie lief laut der Tradition also hier entlang, auch auf ihrem Rückweg. Heute, 2000 Jahre später, sind die christlichen Gemeinden von Gaza in ihrer Existenz bedroht. Laut Priester da Silva liegt das vor allem an den schlechten humanitären Bedingungen im Küstenstreifen. In den letzten 10 Jahren kam es 3-mal zum Krieg zwischen der Hamas, die Gaza kontrolliert, und Israel. Die Menschen leiden unter der weitgehenden Blockade des Küstenstreifens durch Israel und Ägypten, aber auch unter dem innerpalästinensischen Machtkampf zwischen der Hamas und der Fatah-Bewegung. Weihnachten, erzählt Mario da Silva, habe für die Christen in Gaza eine ganz besondere Bedeutung.
I found here in Gaza, it was strange for me.
Am Anfang fand ich das merkwürdig. Für die Christen hier ist Weihnachten wichtiger als das Osterfest. Ich habe dann aber verstanden, warum das so ist. Weihnachten feiern wir die Geburt des Friedensfürsten. Und die Menschen hier sehen sich nun einmal nach Frieden.
It's very, very important for these people.
Auf den Straßen des Gazastreifens weihnachtet es im Moment überhaupt nicht. Gaza ist eine islamische Gesellschaft, in der die islamistische Hamas mit harter Hand regiert. Die Christen von Gaza beteuern, die Hamas und ihre muslimischen Nachbarn machten keine Probleme. Dennoch habe sich die wirtschaftliche Lage unter der Hamas verschlechtert, sagt Jamil Tarazi, ein pensionierter Chirurg und Christ.
If you are not a partner in a Hamas group, you have...
Wenn du nicht Mitglied der Hamas bist, hast du im Gazastreifen schlechte Karten. Egal, ob du Muslim bist oder Christ. Früher war ein bestimmter Anteil von Jobs für Christen reserviert. Aber unter der Hamas gibt es das nicht mehr. Das ist ein weiterer Grund, warum viele von uns den Gazastreifen verlassen, um woanders einen Job zu suchen. Weihnachten wollte Jamil Tarazi eigentlich in Bethlehem im Westjordanland verbringen. Es liegt nur etwa 70 Kilometer Luftlinie entfernt. Doch die Israelis lehnten seinen Antrag, Gaza zu verlassen, ab. Das ist sehr traurig. Und wenn du fragst, warum habe ich keine Genehmigung bekommen, bekommst du von niemandem eine Antwort. Die Tarazis feiern Weihnachten also im Gazastreifen. An einem Tag schmeißt Jamil Tarazi eine große Weihnachtsfeier bei sich zu Hause, mit seinen Freunden. Die meisten von ihnen sind Muslime.
Einsame Weihnachten, die Christen von Gaza, Benjamin Hammer hat uns dorthin geführt.
HR Info, Himmel und Erde.
An Freunde denken, ihnen eine Karte schenken, vielleicht ein Geschenk oder vielleicht einfach mal wieder anrufen. Viele nutzen dafür die Zeit am Jahresende, wenn die Hektik des Alltags mal nachlässt oder eben jetzt in den Tagen vor Weihnachten, wo man sich wieder bei den Freunden in Erinnerung bringt. Aber wer hat in seinem Freundeskreis eigentlich auch Flüchtlinge? Einen der vielen Menschen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland Schutz gesucht haben. Es ist wohl eher die Ausnahme, denn viele Flüchtlinge berichten, dass es ihnen schwerfällt, unter den hier Einheimischen Freunde zu finden. Tobias Lübben hat mit Flüchtlingen aus Hofheim darüber gesprochen.
Sefatullah Lalsui kommt aus Afghanistan und lebt seit 4 Jahren in Deutschland, in Hofheim im Main-Taunus-Kreis. Kontakt zu Einheimischen hat er reichlich, denn er arbeitet in einer Kartonfabrik in Kriftel. Mehrere hundert Menschen arbeiten dort.
Aber wir sind nur Kollegen. Arbeiten, fertig und dann tschüss.
Leider, sagt Lalsui, denn er hätte gerne auch Freunde unter den Menschen, die schon länger hier leben. Aber er hat den Eindruck, dass die einen Bogen um ihn machen.
Das ist Problem, es gibt in Deutschland so viele Ausländer. Ein Ausländer macht einen großen Fehler und die deutschen Leute alles Angst. Vielleicht diese auch macht so.
Viel war in den vergangenen Monaten über Messerstecher und Gewalttäter zu lesen. Aber Lalsui, der ist ein junger Mann mittlerer Größe, gepflegt und zurückhaltend. Dass man Angst vor ihm haben könnte, ist ihm unbegreiflich.
Nein, ich bin nicht, nicht gefährlich.
Er wirkt ja schüchtern. Vielleicht ist ja das sein Problem. Einmal habe er einen Kollegen zum Tee eingeladen, aber der sei nicht darauf eingegangen. Seitdem habe er es nicht mehr versucht, sagt Lalsui. Aber so sei eben die afghanische Mentalität, sagt Ramin Mohabbat, der auch als Geflüchteter nach Hofheim gekommen ist.
Das ist das unterschiedliche Kultur. Bei uns ist es so, wenn ich jemanden einlade, wenn er nicht kommt, dann nächstes Mal, er ist dran. Er muss mich einladen.
Aber das passiere hier eben oft nicht. Und genau das seien die Momente, in denen Integration misslinge, sagt der Bremer Soziologe Michael Vinzio. Vinzio hat über Integration durch Freundschaft geforscht. Natürlich, sagt er, müsse gerade derjenige, der einen Freund suche, der Neuankömmling, viel beharrlicher sein, es immer wieder versuchen. Aber
das verlangt sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viel Frustrationstoleranz. Und wenn das nicht funktioniert, hat man die eigene Gruppe, die ist einfach da und man unterstützt sich auch gegenseitig. Wenn Flüchtlinge aber dann häufig in eigenethnischen Gruppen auftreten, etwa im öffentlichen Raum, wird es wiederum schwerer, Freundschaftsbeziehungen zu Einheimischen herzustellen.
Also ein Teufelskreis. Die Gruppen kapseln sich voneinander ab. So kann es laufen, muss es aber nicht. Richtige Integration, das offene, unbefangene Miteinander umgehen, das finde oft erst in der zweiten oder dritten Generation statt, sagt Vinzio.
Die Kindergeneration der Einwanderer, wenn die in gut ausgestatteten, gut ausgebauten Schulen wie selbstverständlich integriert sind, dann werden sie auch als Erwachsene später im Alltag integriert sein. Dann werden sie auch interethnische Freundschaften haben, dann werden auch die Kontaktbarrieren geringer sein.
Für Sefatullah Lalsui aus Hofheim ist das freilich keine Perspektive. Seine Schulzeit ist vorbei. Er hofft darauf, dass vielleicht doch mal in seinem Alltag der Funke überspringt und er einen guten Kumpel findet. Vielleicht sogar bei der Arbeit in der Kartonfabrik.
Flüchtling sucht Freund, das Näherkommen ist doch gar nicht so einfach, hat Tobias Löben beobachtet. Andererseits, es gibt auch Ausnahmen und zwar sehr glückliche Konstellationen, wie zum Beispiel mit dem Iraner Said und der Wiesbadenerin Marlene. Sie sind ein Tandem. Die Initiative Start with a Friend hat sie einander vermittelt. Die Idee hinter dieser Initiative: durch persönlichen Kontakt und idealerweise Freundschaft sollen Flüchtlinge und Einheimische auf freudvolle Weise einander kennenlernen. Also genau das umgehen, was wir eben als so schwierig gehört haben. Es ist nicht ein Konzept von der Art, dass der Einheimische dem Flüchtling zeigt, wo es lang geht und ihm beim Ausfüllen von Behördenanträgen hilft. Nein, das Ziel ist tatsächlich Freundschaft, also eine Beziehung auf Augenhöhe. Bei Said und Marlene ist es sogar so, dass Said schon länger in Frankfurt wohnt als Marlene, die wegen der Arbeit als Schauspielerin nach Frankfurt zugezogen ist. Wenn man also so will, ist er ihr Integrationslotse.
Ich heiße Marlene Zimmer, ich bin 31 und ich bin Schauspielerin in Frankfurt.
Ich bin Said Soltani, ich bin auch seit 6 Jahren in Deutschland und momentan arbeite ich aus Hilfe im Gastronomiebereich.
Marlene und Said sind ein Tandem, zwei Freunde, die von der Initiative Start with a Friend vermittelt wurden. Die Initiative bringt Flüchtlinge und Einheimische zusammen, als Freunde, so wie Said und Marlene. Marlene Zimmer ist in Wiesbaden aufgewachsen, Said Soltani in Shiraz im Süden des Iran.
Ja, bei uns, man findet einfach einen Freund und kann man ganz einfacher Kontakt aufnehmen. Aber bei mir hat es ja nicht ganz gelungen.
Said ist zum Christentum konvertiert und dann nach Deutschland geflohen. Auf die Freundevermittlung stieß er im Internet und meldete sich an. Marlene hatte sich angemeldet, einfach um sich sozial zu betätigen. Die Initiative arrangierte das erste Treffen.
Ich weiß noch, dass es sofort total gepasst hat. Also wirklich, klar, man ist aufgeregt hingegangen, ich glaube, du auch.
Ja, ich war auch so aufgeregt, aber das war sehr toll, dass genau nach unserem Treffen Marlene hat sofort zu mir gesagt, ja, ich bin jetzt erleichtert. Ich würde sagen, dass unsere Freundschaft passt sehr gut zueinander.
Freundschaft, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Was auf jeden Fall passt, dass wir beide wahnsinnig albern sind. Wir haben schon beim ersten Treffen total viel gelacht. Wir haben einfach eine sehr, sehr ähnliche Art von Humor.
Die beiden gehen gemeinsam aus. Er besucht sie im Theater und einmal hat sie ihm sprachlich geholfen, als Said eine wichtige Mail schreiben musste. Aber Schriftverkehr, Behördengänge, Arztbesuche, all das soll bei den Tandems eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Vom Tandem sollen beide etwas haben. Said will Marlene bald mal etwas Neues zeigen.
Wir haben auch vor, bald auch eine Shisha-Bar zusammen gehen, zum Beispiel.
Shisha, die Wasserpfeife, mit der man aromatisierten Tabak raucht.
Meine Mama schneidet mir regelmäßig Artikel aus der Zeitung aus, in denen dann steht, wie gefährlich Shisha-Rauchen ist. Dann legt sie mir die dann hin.
Und dann geht Marlene wahrscheinlich trotzdem mit Said in die Bar. Einmal Glühwein, einmal Shisha. Ein echtes Tandem eben.
Bei uns ist Weihnachten ja kulturell geprägt durch Winterromantik. Es ist die dunkle Zeit, die kalte Zeit. Und wir brauchen Kerzen, Spekulatius und Christbaum auch, um uns zu wärmen. Aber auf der Südhalbkugel, wo im Dezember im Hochsommer bis zu 40 Grad im Schatten herrschen, da funktioniert das nicht so richtig. Stattdessen essen die Menschen lieber Eis und statt Glühwein trinken sie lieber ein kühles Bier und tummeln sich im Pool statt auf dem Weihnachtsmarkt.
So klingt Weihnachten in Argentinien. Und so riecht und schmeckt es.
Es el olor a jazmín.
Heiligabend duftet für mich nach Jasmin mit seinen weißen Blüten, die hier im Dezember überall blühen.
Diciembre.
Navidad para mí sabe asado.
Weihnachten schmeckt nach Asado, nach gegrilltem Fleisch. Die Luft ist feucht und schwer und es riecht nach Feuerwerkskörpern.
Tiene perfume, humedad y pólvora.
Grillen am Swimmingpool, kaltes Bier statt Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. In Argentinien ist im Dezember, wie überall auf der Südhalbkugel, Hochsommer. Mit Temperaturen über 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit, die selbst für die motiviertesten Weihnachtsmänner zur Herausforderung wird. Kaum auszuhalten, stöhnt Papa Noel alias Hugo, der unter dem weißen Rauschebart so rot angelaufen ist wie seine Mütze. Aber es hilft alles nichts. Zu den Fiestas, den Weihnachtsfeiertagen, werden im Einwandererland Argentinien die Traditionen aus dem kalten Norden hochgehalten. Eigentlich Quatsch, findet dieses Mädchen. Ich verstehe nicht, warum er keine Shorts anzieht. In Rot-Weiß vielleicht. Und er könnte sich den dichten Bart etwas abschneiden.
Man singt auch Tannenbaum, wenn draußen schneit und so. Hier ist es 40 Grad. Also, diese Sachen sind Teil der Tradition. No?
Sagt Padre Pablo Münter. Er ist Pfarrer einer protestantischen Gemeinde in Buenos Aires, eine Stadt, die sich als Melting Pot, als Einwanderermetropole versteht. Pablo hat deutsche Wurzeln und bis heute sei es den Gläubigen seiner Gemeinde wichtig, gerade den Kindern die Weihnachtsbräuche aus der alten Heimat wiederzugeben. Auch wenn inzwischen mehrere Generationen in Argentinien geboren wurden, wie die 12-jährige Kiki, die zum Adventsbasteln in die Kirche gekommen ist.
Meine Mama liebt die Kerzen am Tannenbaum, aber das Problem ist, dass unser Baum aus Plastik ist. Und wenn wir Kerzen am Tannenbaum tun, dann verbrennt der Tannenbaum.
Dunkel wird es in Argentinien im Dezember ohnehin erst nach 21 Uhr. Macht die weihnachtliche Botschaft vom Licht in der Finsternis, vom Stern im Dunkeln da überhaupt Sinn? Ja, wenn auch eher als Metapher, meint Padre Pablo Münter.
Was ich finde, dass man hier viel mehr wichtig ist, die Idee, dass Jesus kommt, um die Armen zu helfen. No? Nicht so den großen Geschenke und so, sondern mehr etwas machen für den Nächsten. No?
Um Mitternacht ist dann allerdings Schluss mit der Besinnlichkeit. Denn wenn es dann endlich doch dunkel wird, lassen es die Argentinier krachen. Ohrenbetäubend, laut, bunt. Und wie in Deutschland erst zu Silvester, wird Weihnachten dann zu einer großen Party. Auf den Straßen, Terrassen und in den Hinterhöfen der Millionenmetropole.
Swimmingpool statt Weihnachtsmarkt. Weihnachten in Argentinien ist einfach anders. Anne Herberg hat uns das erklärt. Frankfurt Flughafen, das heißt lange Schlangen vor den Schaltern, gerade jetzt auch, in der Zeit, wo viele dann doch noch zu einem Kurzurlaub über Weihnachten und den Jahreswechsel starten. Die Reisenden kommen und gehen, nur einige Menschen, die bleiben. Es sind die rund 40 bis 60 Obdachlosen, die hier eine Heimat auf Zeit gefunden haben. Mehr als 100 weitere gesellen sich zeitweise dazu. Seit 2 Jahren finanziert die Diakonie deshalb eine Sozialarbeiterin, mit großem Erfolg. Nun zieht der Flughafenbetreiber Fraport nach. Er finanziert für 140.000 Euro eine zweite Stelle, begrenzt auf 2 Jahre. Nina Michalk hat sich die Situation am Frankfurter Flughafen einmal angeschaut.
Mit ihrem Gepäckwagen und den 2 Reisetaschen fällt die kleine gebückte Frau erst gar nicht auf. Sie hastet von Mülleimer zu Mülleimer auf der Suche nach Brauchbarem, meistens Flaschen. Sie ist eine von vielen Obdachlosen, die am Flughafen in einer Parallelwelt leben. In einem kleinen Büro im Terminal 1 sitzt die Sozialarbeiterin Christina Wessel von der Diakonie. 50 Wohnungslosen konnte sie in den letzten 2 Jahren schon helfen.
Unser Ziel ist es eben, die Menschen vom Flughafen wegzubringen. Sprich, wir vermitteln unsere Klienten in Wohnheime. Einigen helfen wir auch, die Rückkehr ins Heimatland zu ermöglichen.
Wir machen uns auf zu einem Rundgang, zusammen mit Goscha Sambron. Sie ist die neue Sozialarbeiterin, die von der Fraport finanziert wird.
3 Polizisten auf einmal.
Hier in dem Bereich finden wir oft Wohnungslose zur Mittagszeit. Hier sind eben viele Fastfood-Ketten, wo viele schauen, ob vielleicht Personen ihre Reste auf dem Teller lassen oder halt schnell mal im Mülleimer einen Blick reinwerfen.
Heute fällt nur eine Frau auf. Sie sitzt da, zusammengekauert. Auffällig ist ihre riesige Sonnenbrille mitten im Winter.
Wenn sie morgen, übermorgen noch da ist, werden wir sicherlich dann auch sie ansprechen.
Der Flughafen ist unter Wohnungslosen sehr beliebt. Er ist groß, anonym und bietet viele Schlafplätze.
Hier Heizkörper, wo die Leute dran schlafen. Im Sommer ist so ein Hotspot auch eben draußen vorm Terminal, an den Bushaltestellen auch sitzen.
Die Lebensläufe ihrer Klienten, sagt Christina Wessel, sind extrem unterschiedlich.
Es trifft jeden aus jeder Schicht, also von Ärzten über Bauarbeiter, Sekretärin. Also oft sind Schicksalsschläge, dass zum Beispiel jemand seinen Partner verliert, dann Alkohol dazukommt, Jobverlust und dann eben die Wohnung.
Der Bildungsgrad ist nicht entscheidend, auch nicht die Nationalität. Von den Ausländern kommen dennoch viele aus Osteuropa. Hier kann Goscha Sambron gut helfen. Sie hat polnische Wurzeln.
Oh doch, ist der Fiancé.
Sie sehen die Augen ein bisschen gelb aus.
Ja, der hat Probleme mit Leber.
Als Goscha ihren Klienten zum ersten Mal traf, war er in einem sehr schlechten Zustand. Jetzt trinkt Piotr keinen harten Alkohol mehr. Sein Schicksal, sagt Goscha Sambron, teilt er mit vielen Osteuropäern.
Meine Landsleute sind leider oft wohnungslos durch die Arbeitsausbeutung.
Kontakt aufbauen ist nur der erste Teil einer langen Reihe von Hilfsangeboten. Wichtig ist, die Menschen in ihrem Leben zu stabilisieren, ihnen eine Wohnung, am besten einen Job zu vermitteln. Einer, bei dem es auch im Alter von 64 noch geklappt hat, ist Laschek Paschewski. Seit ein paar Monaten ist er trocken, jetzt lebt er in einem Wohnheim in Höchst.
Ein Zimmer, Küche, Badezimmer und arbeitet auch. Bankreparieren oder Spielplatz oder andere.
Christina Wessel ist glücklich darüber.
Genau, der Wille zählt, ja.
Aber sie und ihre neue Kollegin wissen auch, für jeden, den sie vermitteln, kommt jemand Neues hinzu. Deshalb hoffen sie auch, dass Fraport sein Engagement am Flughafen nicht bald wieder aufgibt.
Obdachlose zwischen Reisenden, die Sozialarbeit auf dem Frankfurter Flughafen hat Nina Michalk besucht. Das war's hier in HR Info mit der Sendung Himmel und Erde. Ich wünsche Ihnen einen schönen vierten Advent.